im Grunde ja nur um ein paar Seiten aus dem Kapitel St. Max der deutschen Ideologie. Das ist sozusagen Marx' positive Antwort auf Stirner. Ein schwieriges Stück Denkarbeit. Die Passage habe ich ja mehrfach unterbrochen und sie besteht auch, wenn Sie sie nachlesen, aus mehrfachen Anläufen und enthielt auch etliche Zumutungen. Am Anfang, nochmal zur Erinnerung, steht ja das Ziel Stirners, die Entfremdung aufheben zu wollen. Beziehungen der Individuen sollen nicht durch ein Drittes bedingt werden, sondern sie sollen sich in unentfremdeter Weise ihre volle Individualität zur Geltung bringend begegnen. Aber da erklärt uns Marx, wir sollen die Idee aufgeben, unser Wollen aufgeben, dass, wie er sagt, die Individuen rein persönlich miteinander verkehren, dass ihr Verkehr nicht durch eine Sache, durch ein Drittes vermittelt sein soll. Stirner bedenkt nicht, sagt Marx, dass innerhalb der Teilung der Arbeit die persönlichen Verhältnisse sich notwendig zu Klassenverhältnissen fortbilden und fixieren, also mit den gegebenen Individuen ihrem Wollen und Dafürhalten kann überhaupt nicht angefangen werden, sie sind verkrüppelt einseitig. Dann Schritt B, Verhältnisse gleich Verhalten gleich Selbstunterscheidung. Dann wurde uns erklärt von Marx, dass die, wie er sagt, Verhältnisse der Individuen unter allen Umständen nichts anderes als ihr wechselseitiges Verhalten sein können. Das sind ja harte Thesen. Die Verhältnisse können unter allen Umständen nichts anderes als ihr wechselseitiges Verhalten und dann weiter, ihre Unterschiede können nichts anderes als ihre Selbstunterscheidung sein. Und meine Damen und Herren, das heißt ja im Klartext, mein Verhalten kann unter keinen Umständen etwas anderes als ein Verhalten sein, das konform zu den Verhältnissen ist. Klassenunterschiede sind unter allen Umständen deckungsgleich mit den Unterschieden, die wir selbst machen. Und es ist ein frommer Wunsch, wenn Sie oder ich glauben, wir könnten uns so verhalten oder so voneinander unterscheiden, dass wir von der Konstituierung einer uns entfremdenden Sphäre eines Dritten verschont blieben. Und wenn wir dies ernst nehmen, so haben wir unter allen denkbaren Umständen keine Chance. Das habe ich pechschwarzen Fatalismus bei Marx genannt. Und dann, C, in einem dritten Anlauf wird uns das auch noch erläutert. Das heißt, im dritten Anlauf wird der pechschwarze Fatalismus etwas umzäunt. Aus dem Können niemals wird ein Mussten bisher immer. Die Individuen sind immer von sich ausgegangen, sagt Marx, aber sie mussten in Verhältnisse treten. Und sie traten als das miteinander in Verkehr, was sie waren. Sie gingen von sich aus, gleichgültig, welche Lebensanschauung sie hatten. Es gibt also, so der Gedanke, ein Muss, gegen das keine Lebensanschauung ankommt. Lebensanschauungen sind gegenüber den Zwangszusammenhängen, den Schicksalszusammenhängen, gleichgültig. Lebensanschauung, das ist das, was Marx dann Ideologien nennt. Diese Zwangszusammenhänge haben ihre Geschichte und unsere Existenz ist davon bedingt und bestimmt. Und Marx will uns klar machen, dass wir uns eben von dieser Geschichte der vorhergehenden und gleichzeitigen Individuen nicht losreißen können. Es ist ein frommer Wunsch, sich in den Kopf zu setzen, sich von diesen Determinationen loszureißen. Und dann 4, D, der Umschlag, eine ganz unerwartete Wendung, die der Text nimmt, eine Wendung um 180 Grad. Dieser Schicksalszusammenhang ist nicht etwas, was sich von Generation zu Generation nur wiederholt, also immer sind die Menschen von sich ausgegangen, immer mussten sie in Verhältnisse treten. Verhältnisse, Verhalten, Selbstunterscheidung fallen immer zusammen. Es gibt kein Losreißen. In diesem letzten Anlauf wird es jetzt dramatisch, da kommt dieses Jetzt herein, die Gegenwart, das Zitat, was ich Ihnen zum letzten Mal vorgelesen habe, an das ich nochmal erinnere, Zitat, in der gegenwärtigen Epoche hat die Herrschaft der sachlichen Verhältnisse über die Individuen Die Erdrückung der Individualität durch die Zufälligkeit ihre schärfste und universellste Form erhalten und damit den existierenden Individuen eine ganz bestimmte Aufgabe gestellt. Sie hat ihnen die Aufgabe gestellt, an die Stelle der Herrschaft der Verhältnisse und der Zufälligkeit über die Individuen, die Herrschaft der Individuen über die Zufälligkeit und Verhältnisse zu setzen. Sie hat nicht, wie Sancho Stirner sich einbildet, die Forderung gestellt, dass ich mich entwickle, was jedes Individuum bis jetzt ohne Sanchos guten Rat getan hat. Sie hat vielmehr die Befreiung von einer ganz bestimmten Weise der Entwicklung vorgeschrieben. Diese durch die gegenwärtigen Verhältnisse vorgeschriebene Aufgabe fällt zusammen mit der Aufgabe, die Gesellschaft kommunistisch zu organisieren. Zitat Ende. Und Sie haben das auch letztes Mal schon ganz richtig gehört. Die Aufgabe, die uns vorgeschrieben ist, sie lautet Aufhebung der Herrschaft der Verhältnisse über die Individuen. Unsere vorgeschriebene Aufgabe ist also genau das, von dem anfangs gesagt wurde, dass wir es aufgeben sollten. Und wenn Sie das Gefühl haben, hier auf diesen Seiten im Kreise herumgeführt zu sein, so täuscht Ihnen Ihr Gefühl Sie überhaupt nicht. Marx hat uns in der Tat an der Nase herumgeführt. Der Korridor, durch den wir gegangen sind, ist in eigenartiger Weise ringförmig. Und wenn Sie mal das Bedürfnis haben, die Erfahrung eines Schwindels zu machen, dann lesen Sie einfach die paar Seiten immer nochmal von Marx und dann noch einmal und dann noch einmal. Und wenn Sie richtig in Fahrt gekommen sind, wird sich ein herrliches Schwindelgefühl einstellen. MEW 3, Seite 422 bis 425, das ist eines der besten Merry-Go-Rounds, die Marx erfunden hat. Und jeder kann die Probe aufs Exempel machen, indem wir einfach nochmal den Anfang und das Ende hintereinander lesen. Am Anfang heißt es, Sancho will oder glaubt vielmehr zu wollen, dass die Individuen rein persönlich miteinander verkehren sollen, dass ihr Verkehr nicht durch ein Drittes, eine Sache, vermittelt sein soll. Und dann kommt dieser ganze Korridor und am Ende heißt es, in der gegenwärtigen Epoche hat die Herrschaft der sachlichen Verhältnisse über die Individuen, die Erdrückung über der Individualität durch die Zufälligkeit, ihre schärfste, universellste Form erhalten und damit den existierenden Individuen eine ganz bestimmte Aufgabe gestellt. Sie hat ihnen die Aufgabe gestellt, an die Stelle der Herrschaft der Verhältnisse und der Zufälligkeit über die Individuen, die Herrschaft der Individuen über die Zufälligkeit und Verhältnisse zu setzen. Sie merken, was da passiert ist. Das Wollen Stirners ist zunächst abgeschmettert und erscheint am Ende dieses mühseligen Korridors als eine Aufgabe der Gegenwart. Und nun haben wir dann doch eine ganz zentrale Frage zu klären, nämlich warum dieses ganze Theater? Warum dieser doch sehr problematische Umweg über den pechschwarzen Fatalismus? Die Frage ist nicht leicht zu beantworten, aber wenn Sie genauer nachlesen, kommen Sie darauf, Marx' Strategie ist, mit allen Mitteln subjektives Wollen der Emanzipation in eine objektive historische Transzendenz zu transformieren. Und dabei geht er sozusagen über alle argumentativen Tricks, die nutzt er alle argumentativen Tricks, derer er mächtig ist. Den gegenwärtigen Individuen, das ist ja das Ende, wird eine ganz bestimmte Aufgabe gestellt. Wer stellt diese Aufgabe? Genau genommen ist es eben so etwas wie die geschichtliche Tendenz selbst, die ihnen diese Aufgabe stellt. Es soll also nicht um Aufgaben gehen, die wir uns stellen, sondern um Aufgaben, die aus irgendetwas anderem herrühren als unser Wollen oder Dafürhalten. Logisches Subjekt des Satzes, in dem von der Aufgabe die Rede ist bei Marx, ist ja die Herrschaft der sachlichen Verhältnisse über die Individuen. Es ist diese Herrschaft, die hat die Aufgabe gestellt. Und dann heißt es eben, es ist eine durch die gegenwärtigen Verhältnisse vorgeschriebene Aufgabe. Und man muss sich ja die Frage dann stellen, wie können gegenwärtige Verhältnisse Aufgaben vorschreiben? Bei Lichte betrachtet ist das ja doch ein sehr verrückter Gedanke. Denken Sie mal nach, nicht? Natürlich schreiben die gegenwärtigen Verhältnisse den Individuen Aufgaben zu, nicht? Ich soll hier Vorlesungen halten, nicht? Sie sollen studieren, die Arbeiter sollen arbeiten, alle sollen sich an die Gesetze halten, nicht aus der Reihe tanzen. Aufgabenbeschreibungen durch die gegenwärtigen Verhältnisse en masse. Und gerade in der Soziologie beschäftigen wir uns ja damit. Rollen, die wir erfüllen sollen, Funktionen, die wir bedienen müssen, etc. Sicher kann man sagen, wer sich über soziale Ungerechtigkeit empört, wer bestehende Ordnungen und Aufgabenzuschreibungen für unsinnig hält, nicht, der kann es natürlich sich zur Aufgabe machen, die Verhältnisse zu ändern. Es ist dann eben sein Dafürhalten oder seine ethische Lebensanschauung, wie Sie wollen. Aber dass die bestehenden Verhältnisse den Individuen eine emanzipatorische Aufgabe vorschreiben, ist in der Tat ein ganz seltsamer Gedanke. Dennoch, meine Damen und Herren, es hilft nichts. Marx hat so gedacht. Nicht nur an dieser Stelle, sondern an vielen, vielen anderen Stellen auch. Er hat Revolution und Emanzipation nicht aus dem Wollen hergeleitet, sondern ja, aus dem, was am anderen Ende des Wollens auftaucht. Emanzipation bei Marx ist in einem sehr ernsten und sehr tiefen Sinne ein Sachzwang. Sie werden sich etwas wundern über diese Interpretation und ich finde das auch ganz selbstverständlich, wenn Sie dieser Interpretation nicht gleich beitreten. Emanzipation als Sachzwang oder Emanzipation als Wille. Angesichts dieser Alternative, und die Stelle, die ich Ihnen vorgelesen habe, lässt gar keine andere Interpretation zu, an dieser Stelle hat sich eben Marx für den Sachzwang entschieden. Natürlich ist das ein hässliches Wort, Sachzwang, und es scheint ja auch dem Wesen der Freiheit zutiefst zu widersprechen. Also müssen wir nochmal darüber nachdenken, was das heißen könnte, dass die Verhältnisse den Individuen ganz bestimmte Aufgaben vorschreiben und dass diese ganz bestimmten Aufgaben eben emanzipatorischer Natur sind. Warum sind Individuen gleichsam zur Emanzipation in einer vorgeschriebenen Weise verurteilt? Warum? Ich denke, wir müssen noch einmal von der Überlegung des Zwangszusammenhangs, des Schicksalszusammenhangs ausgehen, die ja doch eine große Rolle bei Marx spielt. Die Menschen müssen in Verhältnisse treten, und zwar als das, was sie sind. Das wird ja immer wieder betont. Niemand kann sich die Gegebenheiten seiner Existenz aussuchen. Diese Gegebenheiten der Existenz, was ist das? Das ist die Welt, und zwar nicht die Welt im Allgemeinen, sondern eine ganz bestimmte Welt. Man könnte auch sagen, eine je einzige Welt. Und was Marx fordert, ist nicht mehr oder weniger, als dass eben diese einzige Welt in der bestimmten Verfassung, in der sie nun jetzt vorgefunden wird, angenommen wird. Und was heißt annehmen? Ich will drei Gesichtspunkte nennen, die je einzige Welt annehmen. Annehmen heißt zunächst einmal ein sich beugen vor diesem Zwangszusammenhang, vor dem Schicksalszusammenhang. Die Annahme des Fatums. Das ist natürlich falsch geschrieben. Zwei Worte, amor fati, darf ich Sie darauf aufmerksam machen. Das wird uns wieder begegnen später. Ein ganz anderer wird es viel, viel offensiver eben formulieren, dieses sich beugen, amor fati, Liebe zum Schicksal. Und das ist eine der zentralen Formulierungen bei Nietzsche, Liebe zum Schicksal. Annehmen des Fatums heißt bei Marx aber auch, da es sich nun um Gegebenheiten meiner Existenz handelt, so habe ich von diesem Zwangszusammenhang so etwas wie einen Anstoß erhalten. Anstoß ist, wenn Sie nachlesen, ist ein häufig in den Manuskripten der deutschen Ideologie wiederkehrender Begriff. Man kann sagen, dass die Gegebenheiten, so wie sie sind in dieser je einzigen Welt jetzt, so etwas wie ein Anstoß sind, ein Stein des Anstoßes, oder man kann sagen, dass der Anstoß, den ich durch diesen Zwangszusammenhang erfahre, eben ein Teil meiner Existenz selbst ist. Und annehmen heißt eben, In diesem Zusammenhang den Weltanstoß, auch eine Formulierung von Marx, den Weltanstoß annehmen. Und es gibt noch eine dritte Ebene. Die beiden ersten Punkte reichen nicht, denn der mit dem Zwangszusammenhang gegebene Weltanstoß, er stellt darüber hinaus ja eine Art Herausforderung dar. Man kann es auch weiter formulieren, der Weltanstoß ist eine Frage. Und zwar eine Frage, die nicht wir stellen, sondern die uns gestellt ist. In diesem Denken, wenn man weiter einsteigt, sieht man es genauer, Marx begreift die Welt als eine Frage an die Individuen. Nicht die Tatsache, dass wir in der Welt irgendetwas wollen, ist der Hauptpunkt, sondern die Welt will etwas von uns. Sie fordert uns heraus, wir sollen eben eine Antwort sein. Die Welt ist nicht einfach Gegenstand unserer Willkür, machen wir sie zum Gegenstand, dann rächt sie sich an uns und unser Leben wird tragisch, so tragisch wie das Leben des Don Quixote, der diesem Phantasmen, so wie es nach seinem Dafürhalten ist, die Welt sieht und darin eine tragische Figur wird, der Sancho Panza folgt, durch dick und dünn. Die Welt bei Marx ist Gegenstand, mit Bindestrich geschrieben, Gegenstand. Sie stellt uns Fragen und wir haben zu antworten. Und erst, wenn wir diese fragende Welt als eine Herausforderung angenommen haben, dann, so der Marx'sche Gedanke, dann erst besteht eine Chance auf wirkliche Emanzipation und nicht eine fantastische Emanzipation. Emanzipation ist bei Marx die Antwort der Individuen auf Fragen, die sie sich nicht selber gestellt haben, sondern die ihnen gestellt werden von einer fragenden Welt, und es besteht, so Marx, ein Zwang zur Antwort, eine Nötigung zur Antwort, eine Notwendigkeit zur Antwort, bei Strafe eben des tragischen oder tragikomischen Untergangs. Ich denke, so etwa könnte man den Kern der Marx'schen Antwort auf Stirner zusammenfassen. Und es ist dies eine Intuition, die jetzt das ganze Marx'sche Werk nach der Stirner Lektüre bis zum Schluss durchzieht. An diesem Punkt wird er nichts mehr ändern. Es gibt nicht viele Marx-Interpreten, die das scharf gesehen haben. Aber zu den wenigen, die es gesehen haben, gehört Georges Bataille, den wir aus anderen Vorlesungen auch schon kennen. In seiner Marx-Interpretation schreibt er das ganz deutlich, ich zitiere ihn das: Marx wollte, dass man bis an die Grenze der in den Dingen eingeschlossenen Möglichkeiten geht, indem man ihren Erfordernissen rückhaltlos gehorcht, die Herrschaft der Einzelinteressen durch die Herrschaft der Dinge ablöst, den Prozess, der den Menschen auf ein Ding reduziert, auf die Spitze treibt. Auf diese Weise wollte Marx die Dinge endgültig auf den Menschen zurückführen und dem Menschen die freie Verfügung über sich selbst zu ermöglichen. Zitat Ende. Diese Weise war, so müsste man sagen, für Marx die einzig mögliche Weise der Emanzipation. Und diese Formulierung, einzig mögliche Weise, findet sich auch oft in den Manuskripten. Marx' Antwort an Stirner, der eben das Buch geschrieben hat, Der Einzige und sein Eigentum, lautet eben im Kern, es ist die je einzige Welt, die mich zu ihrem Eigentum hat. Ja, meine Damen und Herren, Marx oder Stirner, das ist ein endloser Streit. Denn das Materielle selbst, die brutale Faktizität des Einzigen, sie hat ja eine Stimme. Sie ist ein redendes Ding oder, wie Merleau-Ponty es schön formuliert hat, Fleisch geschmückt mit Stimme. Und dieses redende Ding kann eben erwidern und es kann wiederum abbrechen, aufhören. Es kann fliehen. Und zum Schluss der Abrechnung dieses ganzen Kapitels noch ein paar Passagen von Stirner, die er immer wieder als Antwort geben könnte auf Marx. Zitat: Man hat immer gemeint, mir eine außerhalb meiner liegende Bestimmung geben zu müssen. Das ist der christliche Zauberkreis. Nur teilhaben kann der Einzelne an der Stiftung des Gottesreichs oder nach moderner Vorstellung von derselben Sache an der Geschichte, an der Entwicklung und Geschichte der Menschheit. Und nur soweit er daran teilhat, kommt ihm nach christlicher oder modernisierungstheoretischer, nein, das hat er nicht gesagt, oder nach modernem Ausdruck ein menschlicher Wert zu. Im Übrigen ist er Staub und ein Madensack. Dass der Einzelne für sich eine Weltgeschichte ist und an der übrigen Weltgeschichte sein Eigentum besitzt, das geht übers Christliche hinaus. Ich bin von Haus aus in Häkchen wahrer Mensch. Mein erstes Lallen, meine Lebenskämpfe, mein letzter Atemzug. All unser Streit, wieder Überzeugungen, geht von der Meinung aus, dass wir den Gegner etwa aus seinen Gedankenverschanzungen zu vertreiben fähig seien. Und an anderer Stelle heißt es, kommt es darauf an, sich zu verständigen und mitzuteilen, so kann ich allerdings nur von den menschlichen Mitteln Gebrauch machen. Und wirklich habe ich nur als Mensch Gedanken. Ich als ich bin zugleich gedankenlos. Wer einen Gedanken nicht loswerden kann, der ist soweit nur Mensch, ist ein Knecht der Sprache dieser Menschensatzung. Ja, meine Damen und Herren, Knecht der Sprache. Sie merken, mit den Abrechnungen, mit diesem Kapitel kommt man gar nicht zu Ende, wenn man es ausdiskutieren wollte. Denn auch dazu gibt es wiederum Gegenreden. Dieser vierte Teil der Vorlesung kann daher nur abgebrochen werden. Und das tue ich jetzt und gehe zum Teil 5 über. Worum geht's? Ich werde zunächst über den marxischen Geschichtsbegriff sprechen. Es gibt viele Möglichkeiten, sich der Vergangenheit zuzuwenden, und die heutige Lage ist da auch nicht sehr eindeutig. Seit Mitte der 80er Jahre boomt ja die historische Literatur. Keine durchschnittliche historische Dissertation, die nicht in der Presse Erwähnungen oder Rezensionen erfährt. Und die ganze Gesellschaft, in der wir leben, ist ja geradezu verliebt in ihre Vergangenheit. Genauer betrachtet hat diese Art von Geschichtsschreibung, Geschichtsbetrachtung dann doch mehr mit etwas anderem zu tun, was wir Musealisierung nennen. Man historisiert alles, um Vergangenes vergehen zu lassen oder in Anekdota et Curiosa aufzulösen. Insofern wird der Geschichtsbegriff uns besonders interessieren. Auch die derzeit laufenden Historisierungen aller möglichen Erinnerungskulturen, wie das heißt, haben es nicht mit dem zu tun, was Marx interessiert hat, nämlich mit einer lebendigen Vergangenheit. Mit einer lebendigen Vergangenheit, sondern es ist eher eine Trauer über tote Vergangenheiten. Oder über Vergangenheiten so, die wir einfach interessant finden können. Was weiß ich, wie vielleicht die Geschichte der Zähringer. Oder die Geschichte des Sofas. Eine unheimliche Verbreiterung auch von detaillierter Kulturgeschichte erleben wir. Oder Geschichte frühneuzeitlicher Kaufmannsfamilien oder die Lage der Frau im antiken Athen. Dieser Albtraum von Erinnerungszwang erschwert natürlich das Verständnis des marxischen Geschichtsbegriffs heute ganz wesentlich. Hinzu kommt ein weiteres. Sie wissen ja, alle Jahrhunderte der Vergangenheit sind im gewissen Sinne geschichtliche Jahrhunderte, aber ich hatte es einleitend gesagt, das 19. Jahrhundert ist ein besonders geschichtliches Jahrhundert. Es ist nämlich das Jahrhundert, in dem die Europäer entdeckt haben, was Geschichte ist. Sicher, Geschichten haben sich Menschen immer erzählt, aber History mit einem großen H geschrieben, wie das in der angelsächsischen Literatur der Fall ist, History mit großem H, die Geschichte an und für sich betrachtet, ist ein Produkt des 19. Jahrhunderts. Dagegen sind diese kleinteiligen Geschichten der Gegenwart doch eher Parodien darauf. Wenn man das 20. Jahrhundert mit 89-90 enden lässt, so war es, darauf hatte ich auch einleitend hingewiesen, kein besonders historisches Jahrhundert. Es war eher normalhistorisch, dafür aber außerordentlich katastrophisch. Die Katastrophe, um das vielleicht auch noch einleitend dazu zu sagen, ist streng genommen eigentlich auch keine geschichtliche Kategorie, sondern eine Kategorie mythischer Erzählungen. Das heißt, im 20. Jahrhundert haben wir auch eine Verschiebung von Geschichte zur Mythologie, gerade angesichts der Modernitätskatastrophen, die das 20. Jahrhundert erlebt hat. Also wir werden zunächst ein bisschen einsteigen müssen, wie der marxische Geschichtsbegriff aussieht. Das werde ich kurz machen, aber die Kernpunkte doch prägnant herausarbeiten. Dann werde ich über Marx' Gesellschaftsbegriff reden. Ein bisschen haben wir schon am Ende des Korridors mitbekommen. Und dann brauchen wir viel, viel mehr Zeit, um das, was in den Gesellschaftsbegriff eingelagert ist, aufzuarbeiten, nämlich die Frage nach den Eigentumsformen und den Formen der Arbeitsteilung in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Denn, das ist der Sinn der Gliederung, Marx begreift Gesellschaftsgeschichte von zwei Seiten her. Einmal von der Seite der Eigentumsformen her und das andere Mal von der Seite der Arbeitsteilungsformen. Und beide stehen auch in einem schwierigen Zusammenhang. Das wird am Ende deutlich werden. Ja, also fangen wir an. Geschichte bei Marx, berühmt, wieder und wieder zitiert, ist der Satz aus den Manuskripten der deutschen Ideologie. Zitat: Wir kennen nur eine einzige Wissenschaft, die Wissenschaft der Geschichte. Wir kennen nur eine einzige Wissenschaft, die Wissenschaft der Geschichte. Was heißt das? Ich will drei Seiten hervorheben und in Stichworten auffächern, die ich Ihnen schon aufgeschrieben habe. Besonderheit, Vergänglichkeit, Erbe. Das sind ungewöhnliche Stichworte vielleicht, aber ich denke, man kann mit ihnen ganz gut arbeiten. Wenn man sich historischen Gegenständen zuwendet, so gerät man ja angesichts der Vielfältigkeit und der Masse des Geschehenen sehr leicht in Versuchungen zu reduzieren. Die spontane Reaktion ist die Herstellung von Regelmäßigkeiten, unter die man die chaotische Mannigfaltigkeit der Ereignisse bringen kann. Im 18. Jahrhundert führen Preußen und Österreich einen Krieg miteinander, im 19. Jahrhundert Deutschland und Frankreich, im 17. Jahrhundert die Türken und die Österreicher und so weiter und so weiter. Und man wird dann sagen, irgendwann in der Geschichte gibt es Kriege. Krieg. Das wird zu einem Begriff, mit dessen Hilfe dann verschiedene Ereignisse unter einen Nenner gebracht werden. Und so kann man ja mit allen möglichen Geschehnissen verfahren. Man geht aus von Vielfältigkeiten und kommt zu Regelmäßigkeiten. Dieses uns so vertraute Verfahren liegt nun weit ab von der marxischen Art, Geschichte zu begreifen und zu analysieren. Marx schlägt nämlich genau den umgekehrten Weg vor, und zwar von den Allgemeinheiten zu den Besonderheiten. Oder wie er es an anderer Stelle sagt, der Weg führt vom Abstrakten zum Konkreten. Krieg ist eine abstrakte Kategorie. Im strengen Sinne hat sie überhaupt keinen Realitätsgehalt. Es gibt Krieg nur als eine Besonderheit, als diesen oder jenen Krieg. Die Konkretion, die Besonderheit ist nicht etwas, mit dem wir anfangen können, so Marx, sondern etwas, was am Ende steht. Und die marxische Formulierung für das Prinzip der Besonderheit heißt historisch spezifisch. Historisch spezifisch. Familie, Staat, Gesellschaft, Arbeit und so weiter, alle diese Begriffe haben keinen Wert, wenn man nicht anfängt, sie historisch zu spezifizieren und immer weiter zu spezifizieren, um bei konkreten, besonderen Gestalten anzukommen. Alles andere ist für Marx Allgemeines und dann sagt er dahinter immer leeres Gerede. Allgemeines Gerede, leeres Gerede. Marx war ein erbitterter Gegner der Verwandlung von Dingen und Geschehnissen, die eben immer nur als je spezifische, besondere, eigensinnige Phänomene existieren, die Verwandlung in logische Kategorien. So schreibt er in einer Passage in dem Text gegen Proudhon, ich zitiere, ist es zu verwundern, dass in letzter Abstraktion, denn es handelt sich um Abstraktion und nicht um Analyse, jedes Ding sich als logische Kategorie darstellt? Ist es zum Verwundern, dass, wenn man nach und nach alles fallen lässt, was die Individualität eines Hauses ausmacht, wenn man von den Baustoffen absieht, woraus es besteht, von der Form, die es auszeichnet, man schließlich nur noch einen Körper vor sich hat. Dass, wenn man von den Umrissen dieses Körpers absieht, man schließlich nur einen Raum hat. Dass, wenn man endlich von den Dimensionen dieses Raumes abstrahiert, man zum Schluss nichts mehr übrig hat, als die Quantität an sich, die logische Kategorie Quantität. Wenn wir solchermaßen konsequent abstrahieren und jedem Subjekt von allen seinen belebten und unbelebten angeblichen Akzidenzien, Menschen oder Dingen abstrahieren, entschuldigen, so haben wir ein Recht zu sagen, dass man in letzter Abstraktion nur noch die logischen Kategorien als Substanz übrig behält. So haben die Metaphysiker, die sich einbilden, vermittelt solcher Abstraktionen zu analysieren und die, je mehr sie sich von den Gegenständen entfernen, sie desto mehr zu durchdringen wähnen, diese Metaphysiker haben ihrerseits Recht zu sagen, dass die Dinge dieser Welt nur Stickereien sind, auf einem Stramingewebe gebildet durch die logischen Kategorien. Stramingewebe, das ist diese Art Strohgewebe oder Substrate, auf denen sozusagen Stickereien gebildet werden. Ja, soweit dieses Prinzip. Geschichtliche Spezifizierung heißt eben, rückhaltlos den Besonderheiten, den historischen Individualitäten, der Eigenheit der Dinge zu folgen. Reden wir nicht über Kriege, reden wir über diesen tatsächlich vorgegangenen Krieg zwischen diesen ganz bestimmten Nationen unter ganz bestimmten Umständen, mit ganz bestimmten Voraussetzungen, in ganz bestimmten Situationen und so weiter. Reden wir nicht über Gesellschaft, reden wir über diese ganz bestimmte Gesellschaft zu diesem ganz bestimmten Zeitpunkt mit dieser Vorgeschichte, dieser Kräfteverteilung und so weiter. Ohne das Prinzip der geschichtlichen Spezifizierung, das zum Ziel eben der Konkretion, dem Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten, dem Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten führen soll, läuft bei Marx eben überhaupt nichts. Das wäre sozusagen das erste Prinzip, was ich hervorheben wollte. Die zweite Seite des marxischen Geschichtsbegriffs nenne ich Vergänglichkeit. Vergänglichkeit. Marx analysiert geschichtliche Formen nach der Seite ihrer Vergänglichkeit. Man kann natürlich auch ganz anders verfahren. Man kann Geschichte betreiben unter der Frage, wie bestimmte geschichtliche Formen entstanden sind. Gut, da kann man auch einiges bei Marx lernen, aber das ist nicht die Hauptsache. Oder anders gesagt, der Akzent liegt bei ihm anders. Denn wer nur auf den Akzent der Entstehung, der Genese, der Rekonstruktion legt, der läuft Gefahr, einer bestimmten Illusion aufzusitzen, nämlich der Illusion, dass es eine Entwicklung zu uns hin gegeben hat. Und warum soll das illusionär sein? Illusionär ist daran, in Marx' Worten, ich zitiere, dass die letzte Form die vergangenen Stufen zu sich selbst betrachtet und sie so immer einseitig auffasst. Zitatelle. Also die Betrachtung geschichtlicher Phänomene als Entwicklung zu uns hin nimmt die Dinge einseitig. Wer nur von Entstehung, Rekonstruktion spricht, der Genesetheoretiker, der Genesehistoriker, läuft also Gefahr, wie soll man sagen, gleichsam selbstbesoffen sich als Resultat, als Ende oder als vorläufiger Endpunkt der Entwicklung zu setzen. Er vergisst, dass sein Standpunkt eben auf einem bewegten geschichtlichen Boden sich befindet. Und bewegter geschichtlicher Boden, das heißt, er steht aus einem vergänglichen Boden. Und dieser Illusion entgeht Marx dadurch, dass er eben die Seite Vergänglichkeit oder, wie wir es heute sagen, nicht Rekonstruktion, die Dekonstruktion oder philosophisch gesprochen die Negation oder symbolisch gesprochen den Tod immer wieder hervorhebt. In dem Nachwort zur zweiten Auflage des ersten Bandes des Kapitals von 1873, ganz späte Formulierung von ihm, schreibt Marx über seine dialektische Methode, ich zitiere, sie ist dem Bürgertum und seinen doktrinären Wortführern ein Ärgernis und ein Greuel, weil sie in dem positiven Verständnis des Bestehenden zugleich auch das Verständnis seiner Negation, seines notwendigen Untergangs einschließt, weil sie jede gewordene Form im Flusse der Bewegung also auch nach ihrer vergänglichen Seite auffasst, sich durch nichts imponieren lässt, ihrem Wesen nach kritisch und revolutionär ist. Zitat Ende. Also da haben Sie den Kernpunkt. Geschichtliche Resultate nach ihrer vergänglichen Seite auffassen. Das heißt, die je bestehenden Formen der Gegenwart unter dem Blickwinkel ihrer Auflösung, ihrer Zersetzung und ihres Verschwindens zu betrachten. Nicht nur bestehende Formen werden so betrachtet, sondern auch Begriffe, Ideen, Vorstellungen. Es gibt bei Marx so wenig ewig allgemeingültige Ideen, wie es ewige soziale Gestaltungen gibt. Er schreibt, ich zitiere, es sind historische, vergängliche, vorübergehende Produkte. Eine Reihe, die man sich merken muss. Was ist es? Mit was haben wir es zu tun? Wir haben es mit historischen, vergänglichen, vorübergehenden Produkten. Das können Sie hinter alles schreiben. Die Bundesrepublik Deutschland, wir haben es mit historischen, vergänglichen, vorübergehenden Produkten zu tun. Die Universität Freiburg, wir haben es mit historischen, vergänglichen, vorübergehenden Produkten zu tun. Das sollten Sie immer in Klammern, dann haben Sie sozusagen, dann haben Sie den Marxischen Punkt begriffen. Und das Zitat geht weiter. Wir leben inmitten einer beständigen Bewegung des Anwachsens der Produktivkräfte, der Zerstörung sozialer Verhältnisse, der Bildung von Ideen. Unbeweglich ist nur die Abstraktion von der Bewegung. Und dann fügt er an, mors immortalis, deutsch unsterblicher Tod. Der unsterbliche Tod, das ist eine berühmte Formulierung aus dem Buch, was Marx nun über alles geschätzt hat und ja auch die Bibel aller Aufklärung ist, von Lucrez de rerum natura, von der Natur der Dinge. Alle Dinge und Lebewesen stehen unter der Herrschaft des unsterblichen Todes. Und bis an sein Lebensende hat Marx an dieser Sicht der Geschichte als einer vorübergehenden, einer vergänglichen, in dem Sinne historischen Erscheinung festgehalten. Ja, wenn Sie mit Marx arbeiten, Klassen, Institutionen, Habitus, Vergesellschaftungsweisen, alles das, was wir an Kategorien haben, so ist, wenn Sie mit Marx schauen, immer der Blick auf die vergängliche Seite die Hauptsache. Und zwar deshalb, warum? Weil Neues dort entsteht, wo etwas vergeht. Das war für ihn klar. Man kommt an Marx nicht heran, wenn man diese Seite herunterspielt und ihn etwa auf eine genetische Theorie verkürzt. Kurz vor seinem Tode, 1881, als die Sozialdemokraten sich darüber streiten, wie denn die Zukunft positiv gestaltet werden soll, ein Zukunftsprogramm machen, da schreibt Marx an Ferdinand de Mela Nieuwenhuis, den Gründer der holländischen Sozialdemokratie, ich zitiere aus diesem Brief, die doktrinäre und notwendig fantastische Antizipation des Aktionsprogramms einer Revolution der Zukunft leitet nur ab vom gegenwärtigen Kampf. Der Traum vom nahe bevorstehenden Untergang der Welt feuerte die primitiven Christen an in ihrem Kampf gegen das römische Weltreich und gab ihnen Siegesgewissheit. Die wissenschaftliche Einsicht in die unvermeidbare und stetig unter unseren Augen vorgehende Zersetzung der herrschenden Gesellschaftsordnung und die durch die alten Regierungsgespenster selbst mehr und mehr in Leidenschaft gegeißelten Massen, die gleichzeitig riesenhaft fortschreitende positive Entwicklung der Produktionsmittel, dies reicht hin als Bürgschaft, dass in dem Moment des Ausbruchs einer wirklichen proletarischen Revolution auch die Bedingungen ihres, wenn auch sicher nicht idyllischen, unmittelbaren nächsten Modus operandi, also der nächsten Handlungsweise, gegeben sein werden. Zitat Ende. Also keine Antizipation, was kommen soll, sondern im Gegenteil, Traum vom Untergang, wissenschaftliche Einsicht in die vergängliche Seite der gesellschaftlichen Form, das reicht hin als Bürgschaft. Dekonstruktion, eben der mächtigste Verbündete aller Revolutionäre, das ist der Mors Immortalis, der unsterbliche Tod. Ja, diese Seite bei Marx finden Sie immer wieder. Sie finden sie bis im Kapital in die komplexesten Berechnungen des tendenziellen Falls der Profitrate umständliche Rechenweisen. Immer hat er das weiter verfolgt. Er war eben, wie soll man sagen, er war ein Apokalyptiker und kein Integrierter, um diese Unterscheidung von Umberto Eco aufzuführen. Ja, manchmal denkt man ja so, was wäre beim Stichwort Vergänglichkeit, was hätte er eigentlich gesagt, wenn er 89, 90 gelebt hätte, Marx, was hätte er gesagt? Den Untergang der kommunistischen Staaten in Osteuropa, was hätte er dazu gesagt? Ja, ich denke, er hätte wahrscheinlich ganz anders reagiert als viele Marxisten, die das damals erlitten haben. Wahrscheinlich hätte er ihnen doch gesagt, ein Stammbuch geschrieben, liebe Genossen, Genossinnen, das ist ja doch der Witz bei der Geschichte überhaupt, nicht? Es sind historische, vergängliche, vorübergehende Formen. Ich denke, das hätte er wahrscheinlich gedacht. Ja, zur dritten Seite des marxischen Geschichtsbegriffs will ich etwas anfangen. Erbe, das Stichwort verwundert vielleicht auch etwas, aber es wird gleich deutlich werden, was damit betont werden soll. In den Manuskripten der deutschen Ideologie schreibt Marx, ich zitiere, die Geschichte ist nichts als die Aufeinanderfolge der einzelnen Generationen, von denen jede die ihr von allen vorhergegangenen übermachten Kapitalen, Die Geschichte ist nichts als die Aufeinanderfolge der einzelnen Generationen, von denen jede, die ihr von allen vorhergegangenen übermachten Materiale, Kapitalien, Produktivkräfte exploatiert, daher also einerseits unter ganz veränderten Umständen die überkommene Tätigkeit fortsetzt und andererseits mit einer ganz veränderten Tätigkeit die alten Umstände modifiziert. Was sich nun spekulativ so verdrehen lässt, dass die spätere Geschichte zum Zweck der früheren gemacht wird. Zum Beispiel, dass der Entdeckung Amerikas der Zweck zugrunde gelegt wird, der Französischen Revolution zum Durchbruch zu verhelfen, wodurch die Geschichte dann ihre aparten Zwecke erhält. Während das, was man mit den Worten Bestimmung, Zweck, Keim, Idee der früheren Geschichte bezeichnet, weiter nichts ist als eine Abstraktion von der späteren Geschichte, eine Abstraktion von dem aktiven Einfluss, den die frühere auf die spätere ausübt. Was ist damit gemeint? Marx setzt hier seine Auffassung gegen eine bestimmte Verwendung des Wortes historische Entwicklung. Was heißt historische Entwicklung? Leicht gesagt, aber über diese Frage haben sich schon viele heillos den Kopf zerbrochen. Ich will auch nicht den ganzen Komplex nächstes Mal entfalten, sondern ich will auf einige Vorstellungen eingehen, die uns hindern, dieses marxische Geschichtsverständnis zu begreifen. Eben, es konzentriert sich um die Formulierung Erbe. Geschichte, sagt er, ist nichts als Generationenfolge. Generationenfolge. Und in dieser Generationenfolge vererbt jede Generation der Nachfolgenden das, was sie hat. Materialien, Kapitalien, Produktivkräfte. Man könnte hinzufügen Sitten, Gebräuche, Lebensanschauung, Techniken, Institutionen. Das wird vererbt. Und was macht die nächste Generation? Teils setzt sie die überkommene Tätigkeit unter den veränderten Umständen fort und teils tut sie andere Dinge und modifiziert die Umstände. Mehr nicht. Das ist Geschichte. Geschichte ist nichts als die Aufeinanderfolge der einzelnen Generationen und jeder erbt etwas und macht weiter, entweder genauso oder ein bisschen anders. Meine Damen und Herren, damit werde ich nächstes Mal weitermachen. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.